Du hast Bock auf Jagd? Dann bist du hier beim Bock auf Jagd Podcast genau richtig. Wir sind Marco und Daniel und nehmen dich mit auf die Jagd. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Bock auf Jagd Podcasts. Heute wollen Marco und ich über das Thema Rehwildjagd sprechen. Das Thema ist ja gerade aktuell. In manchen Bundesländern hat bereits im April die Rehwildjagd wieder begonnen. Bei uns in Baden-Württemberg beginnt sie erst wieder am 1. Mai. Da wollen wir auf jeden Fall mal näher drauf eingehen, auch um einige Themen drumherum, was da noch so ansteht. Bevor wir damit aber beginnen, unser Klassiker, was haben wir in den letzten 2 Wochen erlebt? Da würde ich gerne an dich übergeben, Marco. Viel Spaß.
Hi Daniel, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen. Was habe ich die letzten 2 Wochen erlebt? Die waren relativ turbulent, auch wirklich gefüllt mit jagdlichem Content. Da würde ich gerne 3 Veranstaltungen mal benennen, auf denen ich war. Und es war einmal ein Schnuppertag zur Kidsrettung von der KJV hier in der Gegend. Da habe ich mich angemeldet. Da würde ich nämlich gerne die Kidsretter dieses Jahr unterstützen. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, dass die letztes Jahr echt die Kacke am Dampfen hatten, die paar Wochen, wo die unterwegs waren und wirklich so viele Einsätze und ständig auf Achse, dass sie dieses Jahr jetzt noch Verstärkung gesucht haben. Und nachdem ich, wie gesagt, das letztes Jahr mitbekommen habe, wie das alles gelaufen ist und wie das funktioniert hat, habe ich gedacht, komm, ich schaue, dass ich da ein bisschen Zeit dafür aufbringe und habe mich jetzt eben da dafür angemeldet, dass ich dieses Jahr die Kidsrettung der hiesigen KJV unterstütze. Dann war ich noch auf einer Veranstaltung von einer anderen KJV, also ich bin ja in 2 Kreisjägervereinigung, und diese Veranstaltung hieß 100 Eichen. Da wurden nämlich für 100 Jahre Kreisjägervereinigung 100 Eichen gepflanzt, und das fand ich persönlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ein richtig schöner Festakt war dabei mit Wildwürsten hier von einem sehr, sehr guten Koch, auch Jäger, der bei uns aus der Gegend kommt, Timo Böckle. Grüße gehen an dich raus. Und genau, die 3. Veranstaltung war dann wieder von der anderen Kreisjägervereinigung, die Jahreshauptversammlung. Die war jetzt letzten Samstag und genau, auch da bin ich hingegangen. Ich meine, ich finde es wichtig, dass man diese Veranstaltung besucht und finde es auch immer interessant. Dann trifft man ja die ganzen Leute, kann gute Pläuschen halten, muss natürlich auch viel Vereinsgedöns ertragen. Aber alles in allem war auch das eine super gelungene Veranstaltung. Wer es vielleicht in meiner Story auf Instagram gesehen hat, das war ein sehr schöner Saal und man hatte so ein bisschen Harry Potter Feeling, weil es mich draußen ohne Ende geschneit hat, und als ich dann rauskam, da lagen sicherlich 10 cm Neuschnee. Das war echt total verrückt. Und bei der Veranstaltung hat hier ein junger Polizist auch einen Vortrag gehalten, und zwar meiner Ansicht nach einen ganz spannenden Vortrag, gerade über das Thema mit Unfallwild und was mache ich, wenn es mal einen Wildunfall gibt, wie sind da die ganzen, sag ich mal, die ganzen Notrufketten, ja, was gibt es da noch zu verbessern, weil jeder von uns weiß es, wenn mal irgendwo ein Wildunfall ist, das ist meist auch die Kommunikation mit der Polizei, Kommunikation mit dem Pächter, Kommunikation mit dem, der am Ende das Wild dann birgt, ist ein Riesenchaos, und da hat er eben so ein paar Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, was ich persönlich auch sehr interessant fand. So, wie sieht's bei dir aus?
Da würde ich gerne mal eingreifen. Also gerade in das Thema mit der Polizei. Mich würde das wirklich interessieren, was für Erfahrungen unsere Hörer da gemacht haben mit dem Thema Wildunfälle. Ich selber habe da nicht so gute Erfahrungen. Also ja, tut mir leid, wenn ich das so ehrlich sagen muss. Aber ich hoffe natürlich, dass dieser Polizist, den du erwähnt hast, da einiges bewegen kann und dass es besser wird. Es kann leider nur besser werden.
Er ist auf jeden Fall sehr, sehr motiviert und auch ein netter Kerl, ist auch Jäger. Und er hat eben auch gesagt, naja, heutzutage, es wird eben noch viel hier mit Kreide und so weiter markiert, wenn es dann einmal regnet oder irgendwo schneit oder sonstiges, dann hast du am nächsten Tag keine Chance mehr, da irgendwo die Stelle genau zu finden. Dann viele Polizisten sind eben auch, ja, die sind ortsfremd, die kennen sich damit nicht aus, die sitzen irgendwo auf ihrer Dienststelle, und wenn dann mitten auf dem Land, wo ja meistens Wildunfälle passieren, da ein Wildunfall dann passiert, dann hat der Polizist meist auch größte Schwierigkeiten, genau den Ort zu bestimmen. Aber da gibt es definitiv Lösungswege, er hat ein paar aufgezeigt. Und hoffen wir, dass er das, was er da erzählt hat, dass er das auch einigermaßen so durchsetzen kann. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass ich da definitiv was tun muss.
Da muss ich auf jeden Fall jetzt noch eine Geschichte anhängen. Die hört sich wirklich absurd an, aber ist genauso passiert, wie ich sie jetzt schildern werde. Ich bin mit einem Jagdkameraden aus dem Schwarzwald um ca. 4 Uhr morgens nach Hause gefahren. wir haben damals auf einer Landstraße Blaulicht gesehen und etwas auf der Straße liegen und dachten im ersten Moment, es wäre ein Motorradunfall. Dann sind wir näher rangefahren, waren natürlich dementsprechend langsam und haben dann gesehen, es war ein Reh, das immer noch mit gehobenem Haupt auf der Straße liegt und lebt. Und dann kam einer von den Polizisten und hat gemeint, fahren Sie weiter, gibt nichts zu sehen. Der Klassiker halt. Ich habe die Scheibe runtergelassen und habe dann gesagt, ob wir irgendwie helfen können. Wir sind Jäger. Und da habe ich gesehen, dass der schon ziemlich froh war, weil er hat gemeint, er hat den Pächter nicht erreicht und er weiß nicht, was er tun soll. Dann habe ich gesagt, gut, wir können helfen. Dann habe ich an die Seite hinfahren wollen. Da hat er dann noch gesagt, wie machen wir das denn jetzt? Wollen Sie meine Waffe haben? Also der hat mir seine Dienstwaffe angeboten. Und ich, also im Nachhinein ist das total absurd, was der dort gemacht hat.
Hat er dich davor mal gefragt, ob du irgendwie einen Jagdschein oder so dabei hast? Also hat er das kontrolliert oder hast du einfach nur gesagt, hier, ich bin Jäger?
Nee, ich habe
Ich habe
einfach nur gesagt, ich bin Jäger. Wir sahen natürlich dementsprechend auch gekleidet aus, natürlich Wildträger hinten drauf und alles, aber so an sich hätte da wahrscheinlich jeder kommen können. Gut, damit hätte wahrscheinlich keiner gerechnet, dass ein Polizist einem die eigene Dienstwaffe anbietet. Auf jeden Fall haben wir ihm dann gesagt, nee, machen wir mit dem Messer. Das Reh dann auf die Seite gezogen ins Gras. Und dann abgefangen, dann hat sich die Sache auch erledigt gehabt. Im Anschluss war dann halt auch noch das Thema, was jetzt passiert. Das hat er uns dann auch noch gefragt und wir haben dann gesagt, wir legen das Stück jetzt hier hin. Sie markieren uns bitte und geben dann dem Pächter Bescheid, Anrufbeantworter, sonstiges. Er wollte aber, dass wir das mitnehmen. Er hat gesagt, ja, können Sie das nicht mit nach Hause nehmen? Und dann habe ich gesagt, nee, das wäre Jagdwilderei. Also wir wurden hier zu sämtlichen Straftaten angestiftet bei dieser Aktion. Das war wirklich, wirklich absurd. Also da muss ich mir immer noch in den Kopf fassen, wenn ich dran denke. Ja, also so Geschichten gibt es auch. Da will ich dem Polizisten auch keinen Vorwurf machen. Gut, natürlich muss ich ihm schon in gewissem Maße einen Vorwurf machen. Aber die haben natürlich viel um die Ohren und haben andere Themen, die wichtiger sind, wo sie lernen müssen und dies und das. Aber ja, auf die Jagd ein bisschen mehr Augenmerk legen bei der Ausbildung oder beziehungsweise bei irgendwelchen Seminaren wäre schon gut, damit solche Sachen nicht passieren, weil das war dann doch schon fahrlässig.
Das zeigt auf jeden Fall, dass es gerade beim Thema Wildunfall und Zusammenarbeit mit der Polizei unheimlich viele Fettnäpfchen gibt, die uns am Ende vielleicht auch Probleme bereiten können. Und von daher, umso wichtiger ist es, dass man dieses Thema angeht, dass man vielleicht auch hier mal ja, genauer bespricht, wie muss man überhaupt im Fall von einem Wildunfall vorgehen. Vielleicht machen wir es auch mal hier in dem Rahmen unseres Podcasts, dass wir darüber mal wenigstens kurz sprechen, wie ist so der richtige Ablauf. Ja, aber es kann auch immer sein, dass wir mal irgendwie an ein Stück Wild herantreten oder vorbeifahren, wo wir sehen, da gab es einen Wildunfall. Auch, dass wir wissen, was dürfen wir überhaupt, wie müssen wir handeln, wie können wir handeln. Da ist ja auch immer die Frage, die man oft hört, darf ich denn als Jäger dann das Wild abfangen? Darf ich da, also was für ein Recht zählt da eben das Tierschutzgesetz, ja, dass man eben das Tier vom Leid erlösen soll? Oder ist es am Ende dann Wilderei und so weiter? Lass uns da doch mal irgendwann in dem Podcast darüber sprechen, dass wir das mal ein bisschen konkretisieren, weil wie gesagt, mir ist es selbst auch schon passiert, dass ich das war bei uns im Revier, aber ich bin auch an einem Wildunfall vorbeigefahren, den nun mal keiner gemeldet hat, da saß auch noch der Bock im Straßengraben, hat auch noch gelebt, ja, und ich persönlich war damals Jungjäger und ich hätte dann so auch nicht direkt gewusst, okay, wie habe ich mich jetzt genau zu verhalten, weil man möchte ja in dem Fall zwar auf jeden Fall Leid verhindern und das Tier auch erlösen, ja, aber man möchte natürlich nicht seine Zuverlässigkeit am Ende riskieren. Und ja, da gibt es ja die dollsten Geschichten teilweise, dass irgendwie auch die Reviergrenzen nicht richtig bekannt waren und hat jemand das Stück eben da mitgenommen, obwohl es, was weiß ich was, 5 Meter im anderen Revier lag und dann gab es Anzeige und alles Mögliche. Aber lass uns da auf jeden Fall im anderen Podcast mal genauer drüber sprechen.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein größeres Thema.
Jetzt haben wir lange hier über deine Geschichte geredet. Das heißt, wir verzichten mal darauf, was die letzten beiden Wochen bei dir passiert ist.
War nicht viel.
War nicht viel los. Perfekt. Und steigen direkt in das Thema Rehwildjagd im April bzw. respektive Mai ein.
Ja, also du sagst gerade schon, also April, Mai, das ist natürlich auch ein großes Thema. Wir in Baden-Württemberg, wir kennen es nicht anders. 1. Mai, da geht es bei uns los. Das ist bei uns der heilige 1. Mai. Und ja, in anderen Revieren geht es natürlich schon 1. April, 15. April, glaube sogar 16. April. Das wird teilweise noch unterschieden. Wir haben vorhin kurz geschaut, in 10 Bundesländer inzwischen, beziehungsweise 8 Bundesländer fest im April. Und bei 2 ist nicht ganz genau geregelt. Das ist zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Die haben da irgendwie aufgrund der Höhenlage gibt es da unterschiedliche Jagdzeiten. Das ist total verrückt. Und in Bayern gibt es mit einer Sondergenehmigung, glaube ich, auch den 15. oder 16. April als Starttermin.
Du hast schon gesagt, dass in NRW, dass es da nach Höhenlage geht, ja, und hast es in dem Zug dann auch verrückt genannt. Ich bin der Meinung, dass es relativ gute Gründe hat, warum es so ist, aber da werden wir, glaube ich, jetzt gleich eh darauf zu sprechen kommen, was es denn für Vor- und Nachteile gibt für die Jagd im April, beziehungsweise auch für die Jagd im Mai. Und ja, letztendlich werden wir dann mal alles so nennen und dann wird jeder von uns, glaube ich, so ein bisschen was zum Thema erzählen, was wir so davon halten.
Ja. Also verrückt in dem Sinne, dass es halt wirklich undurchsichtig ist, wann was startet. Für mich zumindest. Also ich kann es jetzt nicht genau einschätzen. Das wird für andere Leute, die in NRW jagen, sicherlich transparenter sein.
Ich würde es dann in dem Fall nicht verrückt nennen, sondern einfach nur typisch deutsch, weil es wäre ja auch zu einfach, wenn man in unserem Land hier mal die Bürokratie außen vor lassen könnte und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern es da einheitliche Regelungen gäbe. Ja, aber das bleibt wohl erstmal ein Wunschgedanke. Jetzt stelle ich einfach ganz offen die Frage, wie stehst du denn so zur Jagd im April, beziehungsweise zur Jagd im Mai, beziehungsweise denkst du denn, was es für Vor- und Nachteile hat?
Ja, es sind natürlich sehr viele Vor- und Nachteile. Also da gibt es viel zu bereden, weil natürlich, also ich spreche jetzt mal von den Vorteilen, im April hast du natürlich eine hohe Bewegung vom Rehwild. Also sehe ich es auch selber auf meinen Wildkameras, da habe ich ständig Betrieb. Das ist jetzt gegen Mai nicht mehr so. Und was als zweites noch mit reinspielt, ist einfach die Vegetation, die wächst. Die Bäume und Büsche, die werden grün, die Gräser kommen hoch und dementsprechend hast du natürlich auch weniger Sicht in den Bestand rein, auf die Wiesen, die Flächen im Wald. Und da macht es natürlich schon Sinn, wenn man im April startet mit der Jagd. Wobei ich da auch jetzt nicht der Pro-Typ dafür bin, dass ich sage, ich finde es gut, dass im April gestartet wird, sondern ich sehe das auch in einem gewissen Zwiespalt, weil wir haben jetzt auch schon viel über die Schonzeit gesprochen in den letzten Wochen. Ich finde, man muss den Rehen natürlich auch nicht noch einen Monat nehmen, wo man wieder Druck ausübt und die Tiere einfach nochmal unter Druck setzt. Das, ja, wir hatten es vorhin kurz davon mit dem Stoffwechsel. Die Tiere kommen gerade so aus der Winterzeit raus und brauchen jetzt einfach Nährstoffe und sind auf der Suche nach guter Äsung. Und dann kommen die Jäger und machen wieder Druck. Einerseits gut, sage ich mal, für den Forst zum Beispiel bezüglich Verbiss. Andererseits muss man auch wirklich mal ans Wild denken.
Also du hast schon gesagt, bei dem einen stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ein Riesenvorteil ist natürlich im April, dass man entsprechend weniger Vegetation hat, dass man dann auch im Wald natürlich das Wild besser ansprechen kann, früher ansprechen kann, eventuell auch in dem Zusammenhang dann mehr sieht und dann natürlich entsprechend mehr Strecke machen kann, sofern es gewünscht ist. Du hast auch gesagt, als Vorteil, dass das Rehwild sich natürlich eher bewegt, eher auf den Läufen ist. Das würde ich tatsächlich eher als Nachteil sehen, beziehungsweise eigentlich als etwas, das gegen die Jagd im April spricht. Und zwar, weil natürlich die Bewegung auch immer was mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Und gerade im April gibt es ganz, ganz viele Einstandskämpfe von Böcken und so weiter. Und wenn man da so frühzeitig eingreift, ja, dann kann es sein, dass du die ganze Rehwildstruktur bei dir im Revier durcheinander bringst. Ja, und dass du dann, wenn du zum Beispiel jetzt dann irgendwelche älteren Böcke erlegst, dass dann die jungen Böcke enorm nachziehen, dass dann sozusagen Vakuum bei dir entsteht und dadurch entsteht eine unheimlich undurchsichtige Wildbewegung. Deswegen gibt es zum Beispiel auch in anderen Ländern ist es so, da startet zum Beispiel die Jagd auf den alten Bock erst ab 1.6. Ich meine, teilweise in Österreich ist es so, Vorarlberg zum Beispiel, wobei es da natürlich auch ein bisschen was mit den Höhenlagen zu tun hat. Und ja, deswegen würde ich sagen, naja, man sollte dem Wild da schon in gewisser Weise die Ruhe lassen. Man muss es ja auch so sehen, weißt du, wir Jäger sind ja immer drauf aus, hier Brut- und Setzzeit, möglichst wenig Beunruhigung ins Revier bringen. Die Leute sollten ihre Hunde anleinen. Wir selbst gucken auch, dass wir das Revier so beruhigt wie möglich lassen. Und dann kann ich es persönlich nicht ganz nachvollziehen, wieso man dann versucht, durch die frühzeitige Bejagung, vielleicht auch nur von weiblichem Rehwild, manche sagen ja, wir bejagen eben nur weibliches Rehwild, also in dem Fall dann Schmalrehe, und vielleicht mal die Jährlinge, warum man dadurch dann trotzdem so frühzeitig so viel Bewegung, so viel Jagdunruhe ins Revier bringen muss. Weil eins ist natürlich auch klar, Reviere, die zum Beispiel Intervalljagd ausführen, wo es immer wieder beruhigt ist, wo es Jagdruhezeiten gibt, die haben nicht diese Verbissprobleme, die Reviere haben, in denen eben, ja, in denen keine Intervalljagd stattfindet. Ja, weil da bekommen Wild generell ständig drauf und das ist einfach, Jagddruck wird eben durch gewisse Verbissschäden dann eben ausgeglichen. Ja, das kann man nicht leugnen. Und dann ist es nun mal auch so, dass wenn ich jetzt frühzeitig schon im Wald anfange, da Terror zu machen, dann bringt es einfach sehr, sehr viel Unruhe auch rein. Und es heißt natürlich immer, ja klar, das ist durch den Klimawandel bzw. die Klimaveränderung, die ja in mancherorts auch schon enorm spürbar ist, die Vegetation kommt natürlich immer früher. Und entsprechend ist natürlich auch das Rehwild dann in einem anderen Stadium. Aber da habe ich mich ein bisschen belesen und tatsächlich ist es so, dass der Stoffwechsel von Rehen nicht temperaturabhängig ist, sondern lichtabhängig. Das heißt, der Stoffwechsel von Rehen richtet sich sozusagen nach dem Lichteintrag und entsprechend wird dann eben auch der Stoffwechsel von Winter auf Sommerstoffwechsel umgestellt. Und wenn man in diesem Stadium eingreift, dann kann es einfach nicht gesund sein, wenn man in dieser Zeit schon so viel Jagddruck anbringt. Und diese Umstellung, die findet nun mal im April statt. Das heißt, ich persönlich bin der Meinung, es gibt ganz, ganz viele Argumente, die auch gegen eine entsprechende Umstellung bzw. Verkürzung bzw. ein entsprechendes früher Starten der Jagdzeit sprechen.
Du, da gehe ich voll mit. Also da kann ich alles unterschreiben und ich finde es auch alles richtig, was du gesagt hast. Was man natürlich nur sagen muss, im April ist einfach ein Schmalreh von der Geist unterscheiden. Ist auch klar, aber ich denke, das kann man im Mai noch genauso gut machen. Deswegen, ich finde es in Ordnung, Baden-Württemberg, 1. Mai, damit gehe ich völlig gut. Das passt für mich. Allein schon das Feeling, dass man dann auf dem Hochsitz sitzt und es ist einfach ein Ticken wärmer und es blüht alles. Das ist einfach was Tolles. Im April hast du dann vielleicht manchmal, nicht dieses Jahr, aber manchmal das Gefühl, ist noch ein bisschen zu arg Winter. Also fürs Mindset vielleicht auch ganz in Ordnung.
Na, also ich finde schon dieses Jahr, wie gesagt, bei uns da in Schömberg, ja, 10 cm Neuschnee an einem Abend, Mitte April, das ist schon einiges. Ja,
ja gut, da. Letzte Woche, Mitte April, ich habe mir einen Sonnenbrand beim Vertikutieren von meinem Rasen geholt. Tja, eine Woche später war das Auto voller Schnee.
Ja, das ist der Wahnsinn. Mal im
Instagram-Status gesehen. Amadeus war wieder total erfreut, dass es geschneit hat, aber ja, so kann es kommen. Der April eben.
Mein Nebensitzer hatte ganz scherzhaft dann zu mir gemeint, als er gesehen hat, dass draußen so sehr schneit, hat er gesagt, komm, lass am 1. Mai raus und mal nach dem Bock gucken und danach können wir die Sauen kreisen im Schnee, im Neuschnee, Sauen ausneuen. Aber ja, wie gesagt, das spielt gerade alles ein bisschen verrückt. Zurück zum Thema, wann sollte man jagen gehen? Wir haben ja jetzt, glaube ich, beide ein paar Argumente gebracht. Vielleicht muss man auch sagen, also ich für mich kann sagen, ich bin da nicht so krass im Thema drin. Ja, es gibt sicherlich Leute, die da noch wesentlich mehr Pro- und Contra-Themen anbringen könnten, gerade wenn es um die Umstellung geht von Sommer auf Winterzeit, also Winterstoffwechsel, gerade wenn es um das Thema geht, dass man in verschiedenen Höhenlagen natürlich frühere oder spätere Umstellungen des Stoffwechsels hat, dass es auch davon abhängig ist. Aber wie gesagt, wir haben einfach ein paar Vor- und Nachteile jetzt genannt. Ich würde sagen, sollen wir es dabei belassen?
Ja klar, wir sind auch keine Experten auf diesem Thema, aber wir sind ganz normale Jäger und wir geben einfach die Gedanken wieder, die wir haben. Das finde ich völlig in Ordnung und falls jemand andere Gedanken hat und die mitteilen will, kann er das auch gerne machen.
Vielleicht zusammengefasst, wir beide fänden es nicht schlimm weiterhin, erst ab Mai auf den Bock rauszugehen beziehungsweise auf Schmalreh. Bei uns ist es sowieso so, oder beziehungsweise ich frage dich jetzt einfach mal, weil ich weiß es ja nur von mir genau, welches Rehwild, welches Stück Rehwild bejagst du denn überhaupt dann im Mai?
Also natürlich am 1. Mai, wenn ein passender Bock kommt, wird der bei mir schon erlegt. Das ist einfach ja so aus der Tradition rausgewachsen. Ich muss nicht unbedingt ein Stück Rehwild schießen und wenn ein passendes Schmalreh kommt, was ich auch immer gern zu meinem Mädchen sage, im Mai ist wirklich die Chance noch da, ein Schmalreh mit gutem Gewissen und mit gutem Ansprechen einfach zu erlegen, ohne einen Fehlschuss auf eine Geiß. Das muss man immer im Kopf behalten und deswegen, ja, traut euch das auch einfach zu, dass ihr einfach mal ein weibliches Stück Rehwild schießt, weil natürlich gerade Jungjäger wollen da auf Nummer sicher gehen und im Mai ist jetzt nicht mehr so schwierig, einen Bock von einem Schmalreh oder einem Geiß zu unterscheiden. Da ist das Gehirn doch schon weit genug entwickelt bei den meisten Böcken. Aber ich selber, ich tue da wirklich nicht differenzieren. Wenn das Stück passt für mich, dann wird es erlegt.
Aber wie suchst du aus, was passt? Also würdest du auch sagen, du erlegst auch ältere Böcke im Mai? Oder sagst du, wie, also meine persönliche Meinung dazu ist, ich würde gucken, dass ich im Mai die jüngeren Böcke erlege, die jüngeren Böcke streck und dass gerade die älteren und sehr, sehr gut veranlagten Böcke eben nochmal die Paarungszeit die Blattzeit sozusagen miterleben können und man die eben dann Ende Juli, Anfang August in der Blattzeit erlegt, dass sie sich eben noch einmal vermehren können, ja, fortpflanzen können mit ihren guten Genen, die die eben haben. Oder sagst du, das ist dir egal, wenn da ein gutes Stück kommt, ein passender Bock, dann erlegst du ihn auch.
Nee, das kann man natürlich auch so handhaben. Also gerade im Mai freue ich mich am meisten drüber, wenn ich natürlich irgendeinen Bock, der noch im Bast ist, erlegen kann. Das ist natürlich top. Aber es ist auch immer wieder revierabhängig. Also ich habe schon im Revier gejagt, beziehungsweise habe immer noch einen Begehungsschein dort. Der Revierpächter sagt immer, schieß, was kommt, weil du wirst den Bock sonst nie wiedersehen. Und es ist tatsächlich so, weil wenn du einfach naheliegende Straßen hast oder gerade ein Revier, wo du jetzt zum Beispiel am 1. Mai die Straßen absetzt, dann solltest du nicht so stark differenzieren wie vielleicht wirklich in deinem Kerngebiet vom Revier. Da kann dann doch auch mal ein älterer Bock liegen. Prinzipiell finde ich es nicht schlimm, wenn jemand auch einen älteren Bock am 1. Mai schießt. Das kann man so handhaben. Das kommt auch immer auf die Philosophie an, die im Revier gelebt wird. Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Ansichten. Da will ich jetzt auch gar niemandem vorschreiben, wie er das zu sehen hat. Ja, aber so pauschal würde ich sagen, ich freue mich da am liebsten, wenn ich wirklich so einen Spießer im Bast habe, der nicht mehr über Lausche hoch ist. Das ist so ein guter Einstand für die Bockjagd im Mai. Aber ich freue mich genauso über einen Schmalreh.
Also bei mir ist es eigentlich genauso. Im Bast muss er es nicht unbedingt sein. Da gucke ich dann schon, dass er schon verfegt hat. Aber auf jeden Fall sollte sich bei mir die Jagd im Mai auf die jungen Stücke konzentrieren. Also gerade Jährlinge, ja, Schmalrehe. Und es kann auch sein, dass es irgendwo mal Böcke gibt, gerade in der Nähe von Straßen oder sowas, wenn du weißt, es ist eine vielbefahrene Straße und der Bock hat da seinen Einstand und du solltest da eingreifen, dann kann man auf jeden Fall auch da eingreifen. Sonst schaue ich schon, dass die gut veranlagten Böcke, auch die Platzböcke, dass die, wenn man sie denn in dem Jahr ernten möchte, wie man ja so schön sagt, dann würde ich die zur Blattzeit erlegen. Was aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich einfach sehr, sehr gerne blatten gehe und es natürlich da auch nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, wenn du mal wirklich auf einen alten Bock blattest, ja, einen alten Bock hergeblattet bekommst, weil wir kennen es alle, wenn man blatten geht, mal springen eben die Jungen und das in Massen, ja, aber so ein richtig reifen, braven, alten Bock anzublatten, das ist schon ein sehr, sehr einzigartiges Jagderlebnis. Aber auch ich bin so, wie gesagt, wenn es einfach das Revier hergibt und wenn es die ganze Umgebung hergibt und wenn es auch ordentlich überlegt ist, dann würde ich auch nicht davor zurückschrecken, an manchen Stellen im Revier auch im Mai einen älteren Bock eben zu entnehmen. Wie gesagt, es gibt ja auch durchaus die Hintergedanken, dass man sagt, man möchte eben auch da ein gewisses Vakuum schaffen. Man möchte es eben ermöglichen, dass auch junge Böcke zuwandern können. Es gibt ja auch alte Böcke, die eben nicht gut veranlagt sind, die man entnehmen sollte dann. Auf die, da spricht auch definitiv nichts dagegen, wenn man die eben im Mai entnimmt.
Genau, also die Selektion, die ist natürlich schon wichtig, aber manche machen auch wirklich eine Philosophie draus aus der ganzen Geschichte mit dem Gehirn. Und da muss man einfach ja selber entscheiden, wie immer. Jeder ist für seinen Schuss verantwortlich. Was ich noch hinzufügen wollte mit dem Beispiel mit dem Bast, also ich bin natürlich jetzt nicht auf Bastböcke aus, aber das war für mich so das Synonym für einen jungen Bock, der einfach ja zum Abschuss bereit ist für den Mai.
Wenn du ihn fragst, ist er bestimmt nicht zum Abschuss
Nee.
bereit, aber wenn du die Jäger fragst, dann definitiv.
Genau. Ja, du hast gerade eben noch gesagt mit einem starken Bock. Da wollte ich noch kurz eins hinzufügen. Ich hatte vor, glaube ich, 3 Jahren einen wirklich starken Bock am 1. Mai geschossen. Da hatte ich innerhalb von einer halben Stunde einen Bock und eine Sau geschossen. Das war,
Das weiß ich sogar noch, ja.
ja, und tatsächlich war dieser Bock gerade vom Nachbarrevier rübergewechselt über die Straße und ich habe ihn angepirscht und habe ihn da dann erlegen können. Also, das war zum Beispiel so ein Beispiel dafür, an der Straße, da wird nicht großartig selektiert, sondern
In
den hätte ich erst fast.
Sichtweite des Nachbarpächters, der auf der
Nee,
anderen Straßenseite auf der Kanzel saß und gedacht hat.
da sitzt doch nie jemand. Aber ich hätte ihn, wenn ich ein bisschen schneller gefahren wäre, dann einfach auf dem Auto gehabt. So habe ich ihn dann einfach neben der Straße erlegen können. War dann doch die bessere Variante.
Genau, also sowas hatten wir tatsächlich früher auch mal im Revier. Da war ein Bock, der war ständig auch abends an der Straße zu sehen. Und dann ist natürlich die Entscheidung klar, vergrämt bekommt man ihn nicht. Dann muss man einfach nur mal den Bock erlegen. Wobei wir uns auch nichts vormachen dürfen. Durch dieses Vakuum, das entsteht, wandern andere Böcke nach und man wird die Straßen nicht freischießen können, wie es ja manche immer behaupten. Ja, man muss immer an der Straße jagen. Und ja, das wird einfach nicht passieren, weil Rehwild nun mal einfach territorial ist. Die jungen Böcke wandern. Die jungen Böcke suchen sich neue Territorien, neue Reviere. Und wenn wir dann eben die älteren Böcke oder generell die Böcke nehmen an den Straßen, dann wird da auch wieder ein anderes Stück nachziehen. Du hast gerade schon was Spannendes gesagt, wo ich auch noch gerne drauf eingehen würde. Und zwar, dass der Bock eben über die Grenze kam. Ja, da sagt man ja auch, man sollte Rehwild jetzt nicht nur bei sich im Revier hegen, weil wir haben ja, wenn man ehrlich ist, wir haben ja keine großen Reviere mehr. Ja, hier schwankt so die übliche Reviergröße so zwischen eben Mindestgröße 75 Hektar, ja, was der manche Gemeinden und so mit kleinem Gemeindewald dann haben, bis zu 1000 Hektar, was manche Reviere haben. Das ist aber auch wirklich das Maximale. Und ich glaube so, die ja, Durchschnittsreviergröße bei uns in der Gegend liegt so um die 400 bis 500 Hektar. Und auf 400 bis 500 Hektar hegst du halt mal gar nichts. Das, so ehrlich muss man sein. Ja. Das heißt, wie wichtig siehst du denn, beziehungsweise für wie wichtig achtest du denn im Hinblick auf Rehwild, revierübergreifende Hege?
Puh, also ich denke, das ist doch eher ein Aspekt dann beim Rotwild zum Beispiel. Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht beim Rehwild, weil, um ehrlich zu sein, ich freue mich über jeden Bock und jedes Reh, das ich erlegen kann, das vom Nachbar kommt. Da bin ich ehrlich, also das sind immer die schönsten, die schmecken am besten. Und ja, im Prinzip habe ich mir da bisher keine Gedanken gemacht.
Okay, ja, weil es ist, ich habe jetzt auch, man hört es immer mal wieder, dass es auch in manchen Hegeringen eben gesagt wird, komm, wir sollten noch mal eine Hegestrategie fürs Rehwild auch aufstellen, dass wir einfach schauen, gerade wie sieht's aus, haben wir irgendwo in der Gegend noch gute Böcke, die sich vielleicht entsprechend kultivieren lassen? Gibt es da noch irgendwo entsprechende Populationen? Vor allem betrifft es, glaube ich, so die Absprachen auch an der Grenze, so wie du sagst. Ich meine, du freust dich drüber, wenn du den Bock vom Nachbar erlegen kannst. Ja?
Wer nicht?
Wer nicht, genau. Da ist es aber so, also wir hatten früher im Revier immer das Thema, dass wir gesagt haben, wir jagen an der Grenze. Die Böcke, die an der Grenze laufen, die bejagen wir nicht, sondern das sind die Böcke, wenn jetzt zum Beispiel die Grenze irgendwo liegt, wo keine Straße ist und gar nichts, das sind dann die Böcke, die wir laufen lassen. Und so haben wir das gehalten. Ja, das war unsere Absprache mit dem Nachbarrevier. Aber wie gesagt, auch ich hatte damals da keinen großen Einblick, warum das die Absprache war. Habe es eben nur mitbekommen, dass es auch jetzt noch viele Hegeringe gibt, die durchaus da ein Thema haben, vor allem wenn es eben nicht mehr ganz so große Reviere gibt und das Rehwild wieder entsprechend hegen wollen.
Ja, aber da brauchst du ja auch dementsprechend ein gutes Verhältnis zum Nachbar.
Das
Also,
brauchst du, genau.
ja, also nicht, dass jetzt jeder mit seinem Nachbar verstritten ist, aber das hört man dann doch schon öfter. Oder zum Beispiel, ich kann jetzt von dem Revier, in dem ich aktiv jag, sagen, zwei Reviere, die angrenzen an das Revier, da wird kaum gejagt. Und beim anderen, da ist wirklich ein bisschen dicke Luft mit dem Pächter. Und ja, da gibt es keine Absprachen. Aber bei uns gibt es auch sehr viele Straßen. In jede Revierrichtung ist wirklich viel los mit Autos. Von daher macht das bei uns eh keinen Sinn.
Ich meine, es ist ja wie beim Rotwild auch. Das Rotwild wird ja schon lange, beziehungsweise sollte schon lange revierübergreifend gehegt werden. Aber auch da ist es so, dass es in den seltensten Fällen wirklich funktioniert, weil die viele Jäger können sich auch nicht zurückhalten, wenn da dann eben ein guter Hirsch kommt. Dann sind es die sogenannten Kofferraumhirsche, die dann im Kofferraum und nicht auf dem Wildträger landen.
Ja, genau, das ist der nächste Punkt. Wer darf nachher das Stück dann erlegen?
Genau, deswegen,
Ja.
ich glaube, das war einer der Gründe, warum damals bei uns im Revier gesagt wurde, die Böcke, die an der Grenze laufen, die erlegen wir einfach gar nicht, die lassen wir laufen, einfach um den Frieden mit dem Nachbar entsprechend zu wahren. Und da habe ich auch mal ordentlich auf den Latz bekommen, weil ich da zu nah an der Grenze eben geblattet habe. Und ich habe
Ja.
zwar keinen Bock erlegt, aber das hat dann schon entsprechend für Diskussionsstoff gesorgt. Ja. Macht man aber auch nicht. Also muss ich auch ehrlicherweise sagen, finde ich auch schwierig, wenn man dann direkt an der Grenze blattet und dann sozusagen die Böcke vom Nachbarn rüber blattet. Aber auch das hält eben jeder so, wie er möchte.
Ich finde es aber auch ganz, also ich finde das zum Beispiel blöd, wenn jemand zu dir sagt, hey, da darfst du das und das nicht tun, weil es gehört da ja immerhin zum Revier. Also es ist ja eine Reviergrenze nicht ohne Grund da. Deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Was ich jetzt verstehe, ist, wenn man sich jetzt gut versteht mit seinem Reviernachbarn und man jagt gemeinsam an der Grenze, natürlich muss man da nicht unbedingt, wenn der eine da drüben gerade einen Sitz hat mit Kirrung und allem, dann da die Böcke rüberblatten. Aber man muss da auch unterscheiden, wenn es jetzt wirklich was ist, wo der Nachbar wenig jagt oder fast gar nicht jagt, da spricht doch nichts dagegen, dass man da blattet. Also sehe ich zumindest so.
Ich sehe das auch eher entspannt. Ich meine, Ich bin immer Fan davon, irgendwie auch mit den Nachbarn eine gewisse Jagdstrategie auszumachen. Ganz gleich, wie die am Ende aussieht, das wissen, glaube ich, die Pächter und die Leute, die in dem Revier jagen, am besten. Da können wir jetzt auch keine Tipps geben.
Genau, da fehlt uns einfach die Erfahrung als Pächter, muss
Genau,
man auch
da
sagen,
fehlt
ja.
uns die Erfahrung als Pächter. Aber natürlich, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich persönlich bin immer großer Fan von Jagdkonzepten.
Gut, jetzt lass uns mal ein bisschen von der Theorie wieder wegkommen. Also wir haben jetzt viel über Nachbarn und Grenzen geredet. Wo würdest du dich denn gern hinsetzen? Also bist du eher so der Feldjäger oder der Waldjäger, wenn du überhaupt die Wahl hast? Manche haben ja nur Wald oder Feld. Wo würdest du denn jetzt zum Beispiel 1. Mai, was wäre denn so dein Plätzchen, wo du dir raussuchen würdest?
Also da würde ich eindeutig sagen, dass ich mich da für den Wald entscheide. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Vegetation so schnell voranschreitet, dass man irgendwann Mitte, Ende Mai gar nicht mehr die Chance bekommt, im Mai richtig auf Rehwild rauszugehen. Und vor allem macht ja Rehwild natürlich auch im Wald den Hauptschaden. Und deswegen sollte man auf jeden Fall die Zeit nutzen. Unabhängig davon sollte man sich aber vielleicht den Platz auch danach raussuchen, wie vorher schon gesagt, wo eventuell ein Stück Rehwild läuft, zu nah an der Straße, vielleicht eins, das man sowieso erlegen wollte und sich dann auch dort an diesen Plätzen, sofern sie nicht im Wald sein sollten, ansetzt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo weiß, da läuft ein Schmalreh rum, das steht jeden Tag morgen früh schon an der Straße und wechselt ständig von links nach rechts, dann sollte man da natürlich entsprechend eingreifen, bevor dann am Ende die Autos diese Arbeit übernehmen und dann ein entsprechender Wildunfall entsteht. Aber sonst würde ich immer sagen, im Mai sollte man sich in den Wald setzen und eben den Vegetationszyklus, der noch nicht ganz vollendet ist, nutzen. Weil jeder, der gerne im Wald ist, der weiß einfach, wie schnell es jetzt geht. Und der weiß auch, wie schnell man dann irgendwann in der grünen Hölle gar nichts mehr sieht.
Ja, also da kann ich dir nichts entgegensetzen, das stimmt. Ich betrachte das immer ein bisschen anders. Gerade 1. Mai ist bei mir, wie gesagt, schon so ein heiliger Jagdtag. Deswegen, da bin ich nicht rational unterwegs. Wer meine Bilder auf Instagram kennt, der weiß, ich bin auch ein bisschen Ästhetiker und lasse mich da voll auf mein Gefühl. Also ich bin da eher so der Typ, der dann sich den Platz raussucht und sagt, den spüre ich. Also ich bin auch dann eher tatsächlich so an den Waldkanten, an den Wiesen unterwegs am 1. Mai.
Wollte ich gerade sagen, der Daniel hangelt sich an den Grenzen entlang.
Nicht nur, ab und zu schon. Also ich habe auch genug Jagdkollegen, die wirklich sagen, wir setzen die Grenzen ab und die Straßen. Das ist auch völlig in Ordnung. Mache ich auch oft genug. Also nur mal als Beispiel, ich habe im letzten Jagdjahr 2 Böcke geschossen. Der Rest waren nur weibliche Stücke. Und da habe ich dann doch immer probiert, ein bisschen das auszugleichen, was wir so schießen, weil einfach viele Böcke zum Beispiel geschossen wurden bei uns. Da bin ich dann eher so unterwegs, dass ich sage, ich mache es mit dem Kopf. Und am 1. Mai ist tatsächlich bei mir so, dass ich mir einen Platz raussuche, wo ich sage, da stelle ich mir vor, wie die Sonne aufgeht, wie schön der Nebel vielleicht noch drin liegt oder der Tau. Und da geht es bei mir tatsächlich nur um die Ästhetik. Ja, und dementsprechend sitze ich dieses Jahr dann wahrscheinlich außerhalb vom Wald, was ich oft tue. Also ich bin auch schon oft im Wald gesessen, da hatte ich bisher am 1. Mai noch nie Weidmannsheil. Ist auch nicht schlimm, wenn man am 1. Mai nicht schießt. Wenn es ein schöner Morgen ist und ein schönes Erlebnis, das passt. Also man kann nicht immer einen Bock und eine Sau erlegen am 1. Mai, wie es bei mir vor 3 Jahren war. Das ist natürlich nicht die Regel. Und von daher, verzweifelt nicht, wenn es am 1. Mai nicht klappt. Tue ich selber auch nicht.
Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe noch nie am 1. Mai ein Stück Rehwild erlegt. In all den Jahren nicht, aber ich habe am 1. Mai sehr wohl schon Sauen erlegt, was dann natürlich genauso viel Spaß macht und genauso interessant ist. Viel wichtiger ist es für mich, dass man danach ein zünftiges Essen bekommt, vielleicht ein zünftiges Weißwurstfrühstück auf der Jagdhütte mit seinen Jagdkameraden zusammen oder man grillt zusammen. Das finde ich, das macht den 1. Mai aus und es macht ihn ja auch irgendwie magisch. Und deswegen ist auch für mich der 1. Mai so mit der interessanteste und auch schönste Jagdtag im Jahr, gerade was so das eigene Revier angeht. Klar, die ganzen Drückjagden und so, wenn du die ganzen Freunde und Jagdkameraden wieder siehst, ist auch interessant, aber so für das eigene Revier ist meiner Meinung nach der 1. Mai die wirklich schönste Zusammenkunft.
Ja, da kann ich nicht widersprechen.
So haben wir
Also.
es zumindest auch lange Zeit gehalten, und halten wir immer noch, dass man dann entsprechend Weißwurstfrühstück mitbringt, einfach zusammensitzt danach. Dann haben wir auch immer die Mädels noch mit eingeladen, sofern welche vorhanden waren. Also die Frauen und Freundinnen. Das war eine super schöne Sache. Da wurde oft dann auch ausgiebig gefeiert und wir haben nachmittags dann nochmal zusammen gegrillt. Und auch dieses Jahr ist es so, dass ich schon auf diversen 1. Mai-Feiern eingeladen bin in den Revieren. Ich werde wahrscheinlich nicht alle besuchen können, aber bei dem einen oder anderen werde ich vorbeischauen. Und das ist natürlich dann einfach auch gesellschaftlich eine wirklich super schöne Sache. Und dann auch tatsächlich für mich so der offizielle Start ins neue Jagdjahr. Also für mich ist es jetzt vom Gefühl her nicht so, dass im April das Jagdjahr beginnt, sondern für mich ist der Startschuss des Jagdjahres der 1. Mai.
Ja, das ist der klassische Marco. Nix schießen, aber auf jeder Feier dabei sein, oder?
So muss sein, ja.
Den konnte ich mir nicht verkneifen. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Der 1. Mai fühlt sich tatsächlich an wie der echte Start ins neue Jagdjahr. Der 1. April, da machen wir auch immer eine kleine Feier. Habe ich ja schon berichtet vor 2 Wochen, dass wir uns da auch immer treffen. Aber der 1. Mai mit richtigem Ansitz. Danach treffen wir uns noch zum Grillen. Und ja, lassen den Tag dann auch nochmal ausklingen, bevor wir abends nochmal einen Ansitz starten. Da wird es dann schon intensiver bei uns im Revier mit den Jagden. Ist immer eine tolle Sache, wie du sagst, Geselligkeit. Das macht Spaß. Man kann sich gut austauschen, man weiß, was los ist. Und ja, da wollte ich jetzt auch zum nächsten Thema übergehen, weil mit dem Thema, was so los ist an den Plätzen, wir tauschen es natürlich gerade auch bei uns im Revier schon aus, was an den Plätzen gerade so geht, wo nichts geht vor allem. Hat man natürlich extrem gemerkt, dass jetzt Ende April doch die Aktivität des Wildes wirklich extrem nachlässt vor den Wildkameras und an den Kehrungen. Da hat einer von meinen Jagdkollegen jetzt wieder ein Lockmittel ausgepackt. Da will ich jetzt keine Werbung machen, aber das ist, glaube ich, auch auf so einer Ahnesbasis. Der hat gemeint, es zieht bei ihm an den Kameras. Ich habe auch auf einer Kamera gesehen, da geht wirklich immer ein Reh ran und schnuppert, was da los ist. Und ich habe es jetzt auch mal bei mir hingemacht, weil ich seit Wochen an den Plätzen, wo teilweise 4, 5 Stück Reh unterwegs waren, sehe ich nichts mehr. Also nicht, weil irgendwie die Vegetation zu hoch ist, sondern einfach, weil nichts mehr an diesen Platz kommt. Und habe ich gedacht, gut, mach's mal ran. Ja, mein Resümee hat nichts gebracht. Dementsprechend, ja, muss ich sagen, ich habe in der Vergangenheit auch schon öfters mal so Anismittel und also so Spray und sowas benutzt, um irgendwie Wild anzulocken. Boah, ich finde die Wirkung, ja, kann ich nicht wirklich bestätigen. Manche, die schwören drauf, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, gerade beim Rehwild, boah, kann ich dir keine positiven Ergebnisse präsentieren. Was beim Schwarzwild natürlich wieder anders aussieht, der Klassiker mit Buchenholzteer, das zieht schon, aber halt auch in gewisser Weise nur, wenn sie da sind, dass es die bindet, beziehungsweise sie reiben sich am Mahlbaum und sowas, aber dass jetzt so eine ziehende Wirkung hat, dass du sagst, die kommen von nah und fern an, bloß um an diesem Baum sich abzuschrubben, das Gefühl habe ich jetzt tatsächlich nicht. Keine Ahnung, ob du da schon mal überhaupt Erfahrungen mitgemacht hast. Das war nur so ein Thema, wo ich nochmal ansprechen wollte, weil natürlich, wenn ich die Kamera raushänge, dann tue ich natürlich auch irgendwas Attraktives für das Wild bieten. Zum Beispiel, ich habe jetzt vor einer Woche nochmal eine Salzlecke erneuert an einem Platz. Hab gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Variante fürs Wild, gerade jetzt im Frühjahr. Bisher hat es nichts gebracht, aber vielleicht fürs nächste Jahr.
Ja, schade, dass du mit deinem Arnis da jetzt keine enorm guten Erfahrungen gemacht hast. Ich habe nämlich zu Hause eine ganze Kiste voll mit Arnisöl rumliegen. Die habe ich mal spottbillig aus einer Jagdbedarfsauflösung gekauft. Hab auch eine Kürrung gehabt, an der ich die regelmäßig angebracht habe, also jedes Mal so ein bisschen Arnisöl drauf geträufelt habe. Hab da aber jetzt auch nicht wirklich so die Erfahrung gemacht, dass es unheimlich das Wild anzieht. Ich habe aber eine ganz ekelhafte Erfahrung mal mit Arnis gemacht. Und zwar war ich im Schwarzwald zur Jagd und an einer sehr, sehr guten Kürrung. Und ja, da war oft Rotwild unterwegs. Und dieser Sitz hat so enorm nach Arnis gestunken, dass ich echt den ganzen Ansitz über so ein leichtes Spuckerle im Hals hatte. Weil es war so widerlich. Und danach habe ich den Ansteller gefragt und gesagt: Hey, was habt ihr denn mit dem Sitz gemacht? Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Er hat gesagt: Ja, jedes Mal, wenn er da ist, dann träufelt er da überall Arnis hin, weil er der festen Überzeugung ist, dass es das Rotwild von seinem Geruch ablenkt, ja, und er dann auch bei schlechtem Wind aus diesem Sitz sitzen kann. Ja. Aber wie gesagt, ich habe dazu absolut keine Erfahrung. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es groß was bringt. Deswegen habe ich den Karton auch immer noch bei mir zu Hause rumstehen. Und meine Güte, vielleicht werde ich es nochmal irgendwann testen. Mit einer Salzlecke habe ich auch eine ganz, ganz witzige Erfahrung gemacht. Ich habe mal einen Sitz bzw. eine Kürrung ein bisschen verlegt, weil nämlich der Sitz irgendwann umgestellt wurde und dann war diese Kürrung komplett im Wind. Das heißt, da saß irgendwie dann niemand mehr und habe dann auch entsprechend die Salzlecke eben versetzt, ja. Und da war eine alte Salzlecke, so ein alter Stamm, der muss da schon Jahrzehnte gewesen sein, so wie der aussah. Und da habe ich da mir echt viel Mühe gemacht und dann eine schöne neue Salzlecke auf der gegenüberliegenden Seite installiert. Aber du glaubst es nicht, das Rehwild ist nicht an meine neue Salzlecke dran gegangen. Die sind immer an diese alte Salzlecke rangegangen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wenn man irgendwo eine Salzlecke hat, die gut angenommen wird vom Rehwild, bis man das Rehwild da mal entwöhnt, ja, und eine neue Salzlecke bringt, das dauert richtig, richtig lang, bis man dann spürbar was sieht, dass man das Rehwild da echt hinbekommt.
Das heißt ja auch, dass es lang dauert, bis Salzlecken angenommen werden.
Ja,
Also eine gewisse Zeit.
ich
Ja.
habe doch mal dran geleckt, ja. Und ich weiß auf jeden Fall, dass da seit Minimum einem Jahr kein Salz mehr drauf lag. Und es hat aber noch nach Salz geschmeckt, ja. Weil ich wollte dann auch mal die Probe machen. Und es hat salzig geschmeckt. Von daher auch da würde ich sagen, ich glaube, da musst du einfach noch ein bisschen warten. Da wird das Rehwild schon sehr gerne an die neue Salzlecke dann gehen, wenn es mal angenommen wurde und entsprechend akzeptiert wurde.
Ja, ich kann es mir jetzt einfach nicht verkneifen, aber von dem Herrn, von dem du erzählt hattest, mit dem Rotwild und dem Arnis, der Typ, der hört sich an wie der Heilpraktiker unter den Jägern, oder? Also das sind doch schon wilde Theorien, wenn man sagt, der Arnis-Geruch, der lenkt vom eigenen menschlichen Geruch ab.
Ja, aber du glaubst gar nicht, was es alles gibt. Ich meine, man munkelt auch, dass manche Jäger ihre Unterwäsche an die Körung hängen, dass sich die Sauen an den menschlichen Geruch von ihm gewöhnen. Ja? Da gibt es ja auch ein paar. Also ich glaube, das ist alles ziemliches Jägerlatein, aber hier in der Gegend gibt es ein paar Jäger. Da wird steif und fest über die behauptet, dass sie ihre alten Unterbüchsen an die Körung hängen, dass sie dann auch absolut windunabhängig sind, weil die Sauen sowieso wissen, aha, an der Körung riecht es halt nach dem Harald. Aber ja, keine Ahnung, das ist,
Das
ja.
muss ja schon so tiefe Tradition sein, dass ich den mit meinem Halbautomaten gar nicht kenne.
Ja, so ist es. Nein, aber ich kann wirklich sagen, es war wirklich echt widerlich auf dem Sitz. Also ich bin kein Fan von Arnes, aber wie gesagt, er hat drauf geschwört, absolut, der war da absolut der Meinung. Das ist der Knaller, was er da macht. Und wie gesagt, ich glaube, er hatte da auch einiges an Erfolg an dem Sitz. Er hat mir dann zumindest, er konnte sich nicht verkneifen, mir ein paar Fotos zu zeigen von Rotwild, was er da schon erlegt hat. Von daher
Ist doch gut,
mag
natürlich.
klappen,
Ich
ja.
gönne jedem seinen Erfolg. Es gibt die skurrilsten Methoden zum Jagen. Und ich denke auch, wenn man gerade so einen schönen Platz hat, wo man einfach vom Herzen fühlt, den Sitz, den Platz und auch die Kürrung, da gehört einfach auch viel Glauben dazu. Also, wenn ich dann komme und dann irgendwas Spezielles hinmache, wie zum Beispiel jetzt das Ahnespray, das musst du in einer gewissen Weise auch selber glauben, dass es was
Ich
bringt.
glaube, bei ihm war es der Arnes Eimer, nicht das
Okay.
Arnes Spray.
Boah. Okay, ich kann es mir vorstellen. Hört sich jetzt nicht so gut an, aber ja, ich glaube, das Thema können wir dann hiermit abschließen mit dem Hannes.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Lass uns nochmal auf ein sehr, sehr wichtiges Thema zurückkommen, und zwar die richtige Selektion bzw. das Ansprechen. Wir haben ja auch einige Jungjäger, die uns zuhören, Gott sei Dank. Und da ist es, denke ich, sehr, sehr interessant, dass du, Daniel, uns mal erzählst, wie kann man denn im Mai respektive im April das Rehwild sicher ansprechen?
Ja, also grundsätzlich würde ich mich einfach immer an den Leitfaden halten. Der alte Bock, der verfegt früh und verfärbt spät. Und der junge Bock verfärbt früh und verfegt spät. Das ist einfach so ein Spruch, den man gerade als Jungjäger immer im Kopf behalten sollte, weil es einfach ein klarer Indiz ist. In den meisten Fällen, es gibt in der Natur immer Ausnahmen, aber im normalen Fall ist das ein klarer Indiz dafür, was sich für ein Tier vor mir befindet oder welches Alter das Tier hat. Und grundsätzlich sollte man sich eher immer auf den Körper von dem Tier verlassen, als jetzt anfangen, irgendwelche, ja, Geschichten vom Gehirn sich zusammenzureimen. Und das ist jetzt ein Spießer, aber das könnte ein älterer Spießer sein und dies und das ist immer schwierig, weil bei den Rosen kann man natürlich auch dann nachher sagen, gut, der Dachrosen, aber sowas muss man erst erkennen vom Ansitz. Das ist extrem schwierig, deswegen empfehle ich, dass man sich das Tier am besten vom Körperbau anschaut, vom Verhalten. Natürlich die Jungböcke, ein Jährling, der wirkt eher verspielt. Vielleicht ist er auch noch mit der Geiß unterwegs oder drumherum irgendwo. Ein richtig alter Bock, der wird meistens allein unterwegs sein, ist vorsichtiger. Man erkennt ihn aber auch schon im Körperbau, einfach starker Träger. Der Kopf wirkt ziemlich kurz und das sind Merkmale, auf die sollte man sich da verlassen. Weniger jetzt tatsächlich auf den Schmuck auf dem Haupt.
Also ich habe früher mal gelernt, dass der erste Eindruck meist der richtige ist. Wenn irgendein Stück Rehwild austritt und meine Meinung ist Schmalreh, ja, dann ist es meist auch ein Schmalreh, einfach weil der erste Eindruck in gewisser Weise uns schon in die richtige Richtung leitet. Und du hast ja schon gesagt, der Bock wirkt sehr verspielt, sehr jugendlich, meist auch sehr hochläufig, schmaler Träger, eher ein längliches Haupt. Ja. Und genauso, denke ich, ist es auch beim Schmalreh. Das hat ein sehr, sehr jugendhaftes, junges Auftreten, auch einen sehr schmalen Träger, ist sehr hochläufig, hat meist auch so ein bisschen Stachselläufe, ja, manchmal so X-Beine, wenn man die Schmalrehe von vorne sieht. Und gerade beim weiblichen Rehwild ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auf die Spinne achtet. Und Daniel, erklär du jetzt mal ganz kurz, was überhaupt eine Spinne ist.
Ja, also das kann ich ganz kurz aufgreifen. Also die Spinne, das ist das Gesäuge. Das sieht man eigentlich deutlich bei einer Geiß, wenn das Gesäuge angezogen wurde von den Kitzen. Vor allem, wenn es dann voll ist mit Milch, dann ist die wirklich sehr, sehr gut sichtbar. Und das eindeutige Indiz dafür, dass da eine Geiß steht und kein Schmalreh. Grundsätzlich sollte man aber immer auch andere Merkmale mit herbeziehen. Also man erkennt es wie beim Bock auch am Körperbau. Ein Schmalreh ist einfach wirklich. Wie der Name schon sagt, es wirkt sehr schmal. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem sein, dass Gesäuge mal leer gesaugt wurde von den Kitzen und dann auch schlecht zu erkennen ist. Also ja, den Fall gibt's und deswegen sollte man immer auf Nummer sicher gehen und wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man von hinten durch die Läufe schauen. Also dann sozusagen spitz von hinten. Da ist das Gesäuge dann auch zu erkennen, wenn es leer gesaugt wurde. Also da sollte man tatsächlich auf Nummer sicher gehen. In vielen Fällen, vor allem wenn natürlich das Schmalreh zusammen mit der Geiß kommt, dann kann man das sehr gut ansprechen. Und ich finde gerade im Mai, es gibt kaum einen besseren Monat. Gut, vielleicht noch den April in den anderen Bundesländern, aber es gibt kaum bessere Monate, um genau da zu selektieren bei Schmalreh und Geißen.
Man sagt ja nicht umsonst, bevor man Schmalreh wirklich erlegt und da den Finger krumm macht, sollte man im Stück auf jeden Fall einmal von hinten durch die Läufe geschaut haben, um dann auf ja, Nummer sicher zu gehen, dass da wirklich keine Spinne, kein Gesäuge irgendwo hängt. Ja. Weil es ist tatsächlich so, dass selbst wenn alle körperlichen Merkmale passen und stimmen, es gibt auch wirklich Geißen, die sehen sehr, sehr jung aus. Ja, die sehen tatsächlich nicht aus wie eine Geiß, sondern eher wie ein Schmalreh. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich durch den Blick zwischen die Läufe versichern, dass wir hier kein führendes Stück erlegen.
Ja, das wäre natürlich der Worst Case. Also es gibt natürlich wenig Schlimmeres bei der Jagd, als dass man irgendein führendes Stück erlegt. Deswegen immer sauber ansprechen und probieren, wirklich das Tier lange zu beobachten. Manchmal geht's nicht, dass man lange schaut, aber nehmt euch die Zeit, wenn die Möglichkeit da ist und zur Not lasst den Finger lieber gerade. Es gibt genug andere Möglichkeiten, noch was zu erlegen. Das muss nicht immer an diesem einen speziellen Ansitz sein.
Und es ist auch, ja, es ist auch, es fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man mal gerade am 1. Mai oder generell im Mai eben kein Stück erlegt. Ja, lieber, also ist meine persönliche Meinung, lieber erlege ich nichts als das Falsche. Und das gerade ansprechen eben nicht immer so super einfach ist. Das sehe ich persönlich an vielen Jägergruppen und Jungjägergruppen, wo dann Anfang Mai dann die Fotos reinkommen in Massen. Ja, bitte um Ansprechhilfe, um was für ein Stück handelt es sich hier, Schmalreh oder Geiß. Das zeigt ja schon, dass es nicht immer einfach ist, hier ordentlich anzusprechen. Und meine persönliche Meinung ist, wenn ich ein Stück irgendwo in eine WhatsApp-Gruppe oder irgendwo stellen muss, weil ich selbst nicht ansprechen kann, dann sollte ich es auch auf keinen Fall erlegen, weil am Ende ist dann tatsächlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dann ja einfach ein Fehlabschuss fabriziert wurde. Und davon sind wir Jäger alle nicht frei. Jeder von uns, der schon länger auf die Jagd geht, hat schon mal irgendeinen Fehlabschuss hingelegt. Das ist nun mal leider so. Wichtig ist einfach nur, dass wir daraus lernen und dass es kein zweites Mal vorkommt, weil, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr unschöne Sache und man sollte es tunlichst vermeiden.
Ja, gut, beim Bock abschließend zu sagen, kann man natürlich nicht viel falsch machen in dem Sinne, weil wenn da jemand nachfragt bei WhatsApp, keine Ahnung, ich hatte bisher solche Gespräche nicht über WhatsApp, wo jemand fragt und anspricht, aber du bist auch weitaus mehr vertreten in den
Du
sozialen
bist in den
Medien.
falschen Gruppen.
Bestimmt, ja, aber ich denke, beim Bock ist es noch vertretbar, wenn man doch als Jungjäger mal was Falsches schießt. Man kennt es ja von früher, ich bin selber noch bei einer Jagdgelegenheit gewesen, wo es heißt, nicht über Lauscher hoch und wenn dann nur ein Spießer, kein Gabler. Kenne ich selber noch.
Das
Ja.
sind aber dann meist die Reviere, wo kein Bock über Lauscher rumläuft. Ja.
Oder wo keiner Bock hat zu jagen. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht so tragisch, das kann mal passieren. Und ich denke auch einfach, bei den Böcken ist es nicht so schlimm, wenn mal ein Alter liegt im Mai. Grundsätzlich, da gibt es ja die verschiedensten Philosophien. Also wenn ich jetzt mit einem Förster reden würde, der würde sagen, nicht selektieren, sondern schießen. Naja, also da macht euch mal nicht so viele Gedanken. Guckt einfach, dass ihr keine Geiß schießt. Das ist bei uns immer so der Leitspruch, wenn einer zur Jagd rausgeht. Schieß halt kein Geiß.
Da habe ich noch eine ganz gute Geschichte. Ich war letztes Jahr im Erzgebirge zur Jagd. Das war auch ja zur Drückjagd. Es war relativ früh und da waren auch ausdrücklich Böcke freigegeben. Das Ganze war eine Staatsjagd. Da hatte ich mich angemeldet und habe dann auch einen, würde ich sagen, sehr braven Bock erlegt. Also das war schon ein ordentlicher Karenzmann, sage
Ich
ich
kann mich
mal.
dran erinnern, ja, der war nicht schlecht.
Genau. Und da hatte ich dann mit ein paar Leuten dort gesprochen, ob das denn normal ist. Und da haben die gemeint, ja, dieses Revier war vor einigen Jahren noch verpachtet an jemand, der wohl sehr, sehr begeisterter Rehwildjäger war. Und von den Böcken, die er damals dort gezüchtet hat, ja, von denen zehren die jetzt noch, weil sonst drumherum sind die Böcke tatsächlich nicht so stark. Und das fand ich eine ganz interessante Aussage, wo ich mir eben auch mal mehr Gedanken darüber gemacht habe, inwieweit lässt sich sowas überhaupt kultivieren, wenn ich irgendwo einen guten Bock habe. Aber der Herr, mit dem ich gesprochen habe, das war ganz interessant, weil der hat da in dem Revierteil gejagt und er hatte mir dann seine Böcke aus den letzten Jahren gezeigt und die waren dem doch alle super, super ähnlich. Und er war der festen Überzeugung davon, dass es alles noch die gute Genlinie ist, die da der Vorpächter, der da vor x Jahren das Revier ewig lang hatte im Erzgebirge, der eben diese Böcke da so kultiviert hat. Also auch eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich.
Ja, ich liebe es auch, wenn welche vom Rehwild züchten reden. Das ist so super, da muss ich immer wieder schmunzeln.
Genau, der weltberühmte Rehwildpuff.
Nee, aber natürlich, ich kenne auch, ich habe selber Rehwild an der Wand hängen, also Böcke, wo man ganz klar sieht, dass die miteinander verwandt sein müssen. Von daher denke ich, dass man da keiner Seite irgendwie recht zusprechen kann, also weder den Leuten, die da wirklich Rehwild züchten, also die Jäger, oder auch die Leute, die sagen, es muss grundsätzlich alles abgeschossen werden, beziehungsweise erlegt, um den Wald zu schützen. Und ja, die Wahrheit wird irgendwo da dazwischen liegen.
Der Meinung bin ich auch, wie immer liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Mir ist ein Beispiel bekannt hier aus der Gegend, wo es tatsächlich so ist, dass Rehwild sehr erfolgreich gehegt wird und wo zum Beispiel das Rehwild auch durch den entsprechend fehlenden Jagddruck auch tagaktiv ist und hauptsächlich so eben auf dem Offenland zu finden. Das ist nämlich hier ganz in der Nähe eine sehr große Eigenjagd, meine ich, von einem von und zu. Und der hegt seit Jahren sein Rehwild in dem Sinne, dass er sagt, er bejagt kaum nur Intervalljagd, er nimmt nur einzelne Stücke. Der hat eine entsprechend hohe Rehwildpopulation, wie gesagt, tagaktiv, auch oft auf offenem Land zu sehen. Und laut dem, was ich schon gehört habe, hat er kaum Nachteile irgendwie jetzt durch entsprechend mehr Verbiss oder sonst was, sondern sagt eher, dort gibt es wesentlich weniger Verbiss als in Regionen, in denen sehr aktiv und sehr stark bejagt wird. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Da bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht so im Thema, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, Verbiss zu vermeiden und wie reagiert Rehwild durch Verbiss und so
Ja,
weiter.
das ist auch so komplex. Also, das hat auch, da können wir mit unserer Jagd wahrscheinlich auch nicht so viel im Verhalten auswirken, dass wir sagen, wir bejagen das Rehwild so und so und dann gibt es keinen Verbiss mehr, weil da spielen so viele Faktoren mit rein. Alleine schon der Breitzeitdruck bei uns im Revier sind extrem viele Reiter. Die Hundeführer haben extrem zugenommen. Solche Dinge führen natürlich auch dazu, dass das Rehwild heimlicher wird, nicht nur die Jagd. Und natürlich haben wir auch unseren gewissen Aspekt, wo wir darauf einwirken können, zum Beispiel mit dem Abschuss, also gerade auf den Schadflächen, natürlich. Aber das Thema ist, glaube ich, zu groß, um das hier jetzt in 5 Minuten mit anzukratzen, wenn wir über die Rehwildjagd sprechen.
Ich
Ja.
glaube, es ist so, wir sind wie überall so ein kleines Rädchen im Getriebe und ein Teil der ganzen Sache und können natürlich, soweit wir da eingreifen können, nur in unserem Wirkungsgrad eingreifen. Aber wir haben natürlich keinen Einfluss auf die Freizeitgestaltung anderer Leute. Wir haben keinen Einfluss eben auf entsprechend andere Faktoren, die Verbiss oder Nichtverbiss und Population und so weiter da in gewisser Weise bestimmen. Wie gesagt, wir Jäger haben da einfach
Ja,
nicht genug Einfluss.
genau, wir zwei haben einfach auch viel zu wenig Ahnung. Das wäre anmaßend, jetzt da irgendwas zu behaupten, dass wir Ahnung hätten, wie Verbiss funktioniert. Deswegen seht uns nach, wenn wir auf das Thema jetzt nicht so konkret eingehen.
Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema Und wir hatten ja, also wir beide hatten schon mal darüber gesprochen, dass wir uns da gerne mal jemand in den Podcast holen würden. Vielleicht auch jemand vom Forst, der sich da entsprechend auskennt, so in die Art Verbissgutachten erstellt. Da hast du, glaube ich, einen ganz guten Kontakt. Und ja, deswegen werdet ihr da über dieses Thema definitiv noch von uns hören.
Ja, finde ich selber auch sehr spannend und da freue ich mich auch selber, was drüber zu lernen. Was ich gerade auch noch ganz interessant fand, war das Thema mit dem tagaktiven Rehwild. Also ich beobachte das an manchen Plätzen bei uns auch. Vor allem jetzt an einem Platz, wo ich zum Beispiel eventuell am 1. Mai hinsitzen werde. Wenn ich da tagsüber unterwegs bin, dann sehe ich auch öfters mal, je nachdem, was halt auf dem Feld drauf ist, momentan ist irgendeine Mischung für Bienen. Ich habe keine Ahnung, da ist Kamille oder sowas drauf. Sieht sehr interessant aus und gibt natürlich dementsprechend Deckung und aber auch Wachstum für irgendwelche andere Kräuter. Und das Rehwild springt da drauf an und steht da teilweise gerade auch tagsüber. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Also das ist sehr charmant, das dann mal zu sehen, weil ich bin das an sich sonst so nicht gewohnt. Aber wir haben auch nicht so diese krasse Kulturlandschaft wie zum Beispiel im Süden von Baden-Württemberg, wenn es Richtung Freiburg geht. Da gibt es natürlich dann wirklich kilometerweite Felder mit irgendwelchen Heckenabschnitten. Da sieht man den ganzen Tag Rehwild und wir haben dann doch eher so Nischen im Wald zwischen den Bäumen durch. Ist auch ziemlich cool und hat auch seinen Vorteil und ist eine schöne Kulisse, aber ich freue mich trotzdem immer wieder, wenn ich tagaktives Wild sehe. Ja.
Also da kann ich mich nur anschließen. Ich finde es auch unheimlich schön, irgendwo tagaktives Wild zu haben, egal ob es tagaktives Rotwild ist, tagaktives Rehwild und tagaktive Sauen. Und gerade in diesen Reviergegenden, wir hatten zum Beispiel früher bei mir im Revier ein so ein kleines Tal, ja, das war zwischen den Weinbergen, da war so ein kleines Tälchen hinten raus und da gab es immer einen tagaktiven Sprungrehe. Es war wahnsinnig schön und wir haben das absolut beruhigt gelassen. Die haben da hinten keinen Schaden gemacht. Die sind auch nicht groß in die Weinberge hochgezogen, sondern die haben sich da wirklich in diesem Tal bewegt. Und da ist mir persönlich das Herz aufgegangen. Wir hatten da auch einen weißen Bock. Auch das war eine wirklich, wirklich schöne und besondere Sache. Von daher, ich muss sagen, wenn man die Möglichkeit hat und irgendwo tagaktives Rehwild, sollte man vielleicht darüber nachdenken, diesen Bereich etwas zu beruhigen, um es einfach wieder zu kultivieren, weil eigentlich ist unser Wild eben tagaktiv. Es ist nur durch die Störung und durch die auch Bejagung, muss man ehrlicherweise sagen, und durch sonstige Störungen, gerade Straßenverkehr, Fußgänger, Freizeitnutzende und so weiter, ist das Rehwild immer mehr und auch anderes Wild immer mehr zur Nachtbewegung übergegangen. Aber es gibt nichts Schöneres als tagaktives Wild. Es ist auch so, wenn man in den Norden hochfährt, ihr im Norden, ihr werdet es kennen, bei euch steht das Rehwild auch in Riesensprüngen, teilweise noch tagsüber draußen. Wir hier in Baden-Württemberg haben es eher weniger. Bei uns sieht man sehr, sehr selten tagaktives Wild, was in gewisser Weise schade ist.
Ja, gut, da habe ich ja vorhin schon angesprochen, liegt auch oft an den verwinkelten Flächen mit dem Wald. Man sollte eigentlich immer meinen, da steht dann was draußen, weil sie es nahe zum Wald haben, aber ist tatsächlich dann oft nicht der Fall, leider. Aber ja, das wollte ich einfach noch ergänzen. Da freue ich mich immer, wenn ich dann Wild sehe, das draußen steht. Ich freue mich über jeden Hasen, über jeden Fuchs und
Aber gerade hier in der Gegend soll es ja anders sein. Ich meine, du wohnst mitten im Heckengäu und das Heckengäu heißt ja Heckengäu, weil es eine Gäulandschaft ist und diese Gäulandschaft eben durchzogen ist mit Hecken und das sollte eigentlich fürs Rehwild perfekt sein.
ist es
Ja.
auch. Also wir haben hier gerade im Nachbarort zum Beispiel, da führt die Umgehungsstraße zur Autobahn hin. Da sehe ich regelmäßig, egal zu welcher Uhrzeit ich dorthin fahre, sehe ich dort Rehwild neben der Straße stehen. Also das ist tatsächlich so. Und es das heißt ja auch oft, das sind ja dann wirklich Feldrehe, die trauen sich gar nicht in den Wald. Wie, inwiefern das natürlich nachher stimmt, keine Ahnung,
Vor
aber
allem, wenn der Daniel da sitzt an der Grenze.
nee, ich sitz da ja nicht, das ist nur der Nachbarort, nicht das Nachbarrevier. Aber ich freue mich dann natürlich auch. Und mein Sohn, der freut sich immer riesig, wenn wir da vorbeifahren. Und da stehen oft Rehe einfach so draußen. Die sieht man jetzt halt noch, wenn dann später die ganzen Felder der Weizen hochsteht und was weiß ich alles. Dann können die sich natürlich auch besser verstecken mit mehr Deckung.
Ist doch eigentlich ein gutes Thema, um den Podcast hier zu beenden. Daniel, es war wieder super spannend. Ich hoffe, wir haben auch euch einiges Neues hier beibringen können, vielleicht einige Themen nochmal ein bisschen aufzeigen können. Wie gesagt, gerade dieses Thema, sollte man im April jagen, sollte man im Mai jagen. Ich meine, da hat jeder eine andere Meinung drüber. Im Endeffekt ist es so, wir Jäger sind immer für unseren Schuss verantwortlich, selbst wenn es so ist, dass irgendwann die Jagd auch hier in Baden-Württemberg ab 1. April oder 16. oder 15. April, je nachdem, erlaubt ist, muss es nicht heißen, dass wir Jäger dann auch schon rausgehen müssen, dass wir dann auch schon jagen müssen. Man kann es immer noch so halten, dass man im Mai jagt. Man kann zum Beispiel auch sagen, gut, wir gehen eben im April, falls es hier bei uns irgendwann mal eingeführt wird, gehen wir auf das weibliche Rehwild, also auf Schmalrehe, und ab dem 1. Mai gehen wir dann auf den Bock. Aber ich glaube, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wir Jäger, wir sind immer selbst für unseren Schuss verantwortlich und das Ganze ist dann absolut revierabhängig. Da werdet ihr am besten selbst wissen, wie ihr zu jagen habt und was bei euch am meisten Sinn macht. Deswegen möchten wir hier auch gar nicht eine Meinung vertreten und sagen, nur das oder nur dies oder nur jenes ist richtig. Nein, wir sagen hier ganz, ganz klar, es ist immer revierabhängig und im Endeffekt müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr den Finger krumm macht oder ob ihr das Stück eben laufen lasst.
Ja. Also ich selbst nehme hier auch was mit aus dem Podcast, mit dem Gespräch mit dir, weil ich glaube, ich muss mir tatsächlich wirklich mal überlegen, ob ich mich auch öfters, gerade am 1. Mai, öfters in den Wald setze. Weil ich fand die Argumentation, fand ich super. Und das lasse ich mir auf jeden Fall mal im Kopf zu gehen, ob das vielleicht auch noch Sinn macht. Klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Und ja, ich hoffe, wie der Marco schon gesagt hat, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, dass wir ein bisschen was beitragen können zu eurer erfolgreichen Jagd, die kommt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Weidmannsheil. Viel Anblick und eine immer sichere Kugel, das ist sehr wichtig. Dann bis bald, macht's gut.
Weidmannsheil.